Ich bin Ann und das ist Hafengebell, der Kiezköter-Podcast. Hier gebe ich euch Einblicke in verschiedene Hundeleben, sei es in Solo-Folgen über meine eigenen Hunde oder mit verschiedenen Gästen über ihre Hunde, die bei mir im Training oder in der Hundetagesstätte sind. Mit allen Ecken und Kanten, Hürden und Hindernissen. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß! Moin! Wir sitzen hier heute im Studio mit Skylar, Flux, Bonnie, mir und zu guter Letzt Charlie. Last but not least auf jeden Fall. In der Regie sitzt Chris. Chris arbeitet in diesem Studio und gleichzeitig ist er verpartnert mit Charlie und der Besitzer von Skylar. Genau, Charlie und Chris sind die Menschen, die zu Skylar gehören, einer Hündin. Den Rest verraten wir später. Und heute geht es darum, wie Charlie und Chris zu Skylar gekommen sind, wie das Leben mit Skylar aussieht, wie das Training mit mir aussah, wie sie überhaupt auf mich gekommen sind. Und ja, aber wie wär's denn, wenn du mir einfach mal anfängst zu erzählen, wie du überhaupt auf den Hund gekommen bist?
Ja, das war irgendwie auch so ein Zufallding. Also wir haben gut anderthalb Jahre, glaube ich, darüber geredet und nachgedacht, einen Hund zu adoptieren. Vor allen Dingen, als dann mein Kindheitshund quasi gestorben ist, war das noch mal relevanter. Und wir haben damals in der Wohnung, da konnte man keinen Hund halten und so. Wir mussten dann erst umziehen und finanziell stabil werden. Und dann haben wir halt angefangen zu suchen, so an den klassischen Orten, Tierschutz-Webseiten, Tierheime und so. Und wir hatten dann eine Hündin, die wir eigentlich kennengelernt hätten, Fluffy, die hieß genauso wie mein Kindheitshund, deshalb fand ich das so schön. Und die haben dann irgendwie so ganz plötzlich abgesagt und haben halt gesagt, dass die Pflegefamilie jetzt Fluffy adoptiert hätte und sie jetzt quasi dann vom Markt ist sozusagen. Und da war ich total fertig erstmal. Und dann habe ich irgendwie in diesem Frust auf eBay gescrollt und bin dann plötzlich über ihr Profil, also über ihre Anzeige gestolpert. Und da war halt so ein Bild, wo sie so ihren Kopf so schräg gelegt hat, so die eine Ohr unten, ein Ohr oben und ihre Zunge hing so raus. Und ich war so, ach, das ist so süß. Und in der Anzeige stand halt auch, sie ist halt ein Einzelhund, sie möchte quasi alleine leben, ohne andere Hunde und so und braucht auch eine starke Führung und eine starke Hand, aber es stand jetzt nicht drin, dass sie irgendwie ein Problemhund sei und dass irgendwie, also so die ganzen Dinge, die dann später auftauchten, dass das überhaupt ein Thema wäre. Und die haben wir dann angeschrieben und sind dann zum ersten Kennenlernen gefahren und da war dann auch schon die Aussage, wenn sie nicht direkt zu euch kommt, dann ist das normal, das ist einfach, sie mag keine fremden Menschen. Und dann haben wir uns aber auf die Couch gesetzt und dann wurde sie quasi von ihrem Platz freigelassen und dann ist sie sofort zu uns gekommen und hat uns beschnuppert und begrüßt. Und das war dann irgendwie schon so der Moment, wo wir beide so dachten, also wo ich zumindest auf jeden Fall so dachte, oh, okay, das ist schon auch irgendwie ein Zeichen, dass sie direkt zu uns gekommen ist und sich dann, also ich glaube auch daran, dass Menschen nicht immer die Hunde aussuchen, sondern dass sich Hunde auch durchaus ihre Menschen aussuchen und dass sie einfach irgendwie einen guten Vibe mit uns gespürt hat. Ja, jetzt kratzt sie sich gerade. Lass das mal. Ja,
da fühlt man sich schon ein bisschen auserwählt, fühlt man sich dann schon.
Ja, ne? Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass der Hund eigentlich nicht so gut auf fremde Menschen reagiert, ist natürlich.
Ja, definitiv. Und was hat dich dazu gebracht, sie zu adoptieren? Also du hast gesagt, der Kopf war so schräg, aber war das jetzt, also du hast ja von deinem Kindheitshund gesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, was das für eine Rasse oder für ein Typ Hund war und ob du auf der Suche nach einem bestimmten Typen auch warst und was du dir gedacht hast, was Skylar denn so für eine Rasse oder für ein Typ Hund sein könnte oder als was sie dir beschrieben wurde oder als was sie auf eBay Kleinanzeigen beschrieben wurde.
Ja, also mein Kindheitshund, das war ein Neufundländer, auch ein total rassenuntypischer Neufundländer. Also er war tatsächlich sehr schmal und also man stellt sich Neufundländer ja immer so massige Bären vor, das war er halt gar nicht, er war sehr graziös und ein absolutes Schlitzohr, totaler Frechdachs, ist regelmäßig auch aus unserem Garten ausgebüxt, ist dann über einen 2-Meter-Zaun gesprungen oder hat sich irgendwo unten durchgebuddelt und dazu muss man halt auch sagen, ich war halt ein Teenager, ich hatte halt keine Ahnung von Hundeerziehung und mein Vater hat das halt auch gar nicht ernst genommen. Dementsprechend war er eigentlich sein ganzes Leben lang sehr unerzogen und hat gemacht, was er wollte. Und mir war schon klar, dass wenn ich jetzt im Erwachsenenalter einen Hund adoptiere, dass ich da sehr anders rangehen möchte. Also ich finde, es braucht eine Balance zwischen der Hund darf Hund sein und der Hund muss aber auch in bestimmten Momenten dann zum Beispiel, wenn sie mit auf der Arbeit ist, funktionieren und dann auch checken, okay, jetzt ist Ruhe angesagt, ich lieg hier und chill und mache sonst nichts. Und dafür braucht es natürlich aber auch einen bestimmten Typ. Und eigentlich war so die Idee, wir wollten uns auf jeden Fall nichts Größeres als 50 Zentimeter holen, weil das ja auch immer kostentechnisch, umso größer der Hund, desto teurer ist alles. Und wir wollten eigentlich einen Hund, der ein recht ausgeglichenes Temperament hat, der auch irgendwie okay damit ist, wenn er viel chillt und einfach rumliegt und aber auch gern mal auf quasi größere Abenteuer geht. Aber wir hätten uns jetzt niemals so eine Sportskanone holen wollen, wie zum Beispiel ein Border Collie, der irgendwie 24/7 auf Action ist. Und sie wurde als Labrador-Husky-Mix uns vorgestellt. und unsere erste Idee war dann natürlich, okay, also Huskies sind so ein bisschen eigen und ein bisschen stur und wollen nicht immer genau das machen, was jetzt gerade angesagt ist. Und Labradore sind aber eigentlich so die total gut trainierbaren, haben einen Will to Please. Und auf dem ersten Spaziergang wirkte das auch gar nicht so unrealistisch. Und dann über die Zeit stellte sich immer mehr heraus, dass es unmöglich ist, dass da ein Labrador mit drin ist, weil dieser Will to Please halt gar nicht existiert. Also sie arbeitet für Essen super gerne, aber uns zu gefallen ist so ein Ding, nee, da hat sie nicht so das Interesse dran. Also wir haben in vielen Hinsichten eigentlich was bekommen, was wir wollten. Sie ist sehr ruhig, sie schläft sehr viel, sie ist auch einfach total in Ordnung damit, wenn man an einem Sonntag nur zweimal rausgeht und auch nur irgendwie insgesamt 20 Minuten draußen ist. Aber sie macht auch tierisch gern Action und geht dann irgendwie 2 Stunden wandern oder fährt mit uns im Camper durch Schweden. Aber Temperament, ja, ist natürlich nicht unbedingt das, worauf wir eingestellt waren.
Ja, und dann habt ihr sie ein bisschen bei euch gehabt, gar nicht mal so lange, und dann habt ihr mich kontaktiert. Wie seid ihr auf mich gekommen?
Ich habe schon angefangen, nach HundetrainerInnen zu suchen, als wir quasi darüber nachgedacht haben, den Hund zu adoptieren, weil ich mir halt dachte, es ist ja eigentlich egal, was es für ein Hund wird später. Vor allen Dingen, wenn es ein Tierschutzhund ist, ist die Wahrscheinlichkeit ja einfach da, dass es irgendwelche Probleme gibt und dass man sich da irgendwie drauf vorbereiten muss oder dass man dann irgendwie Ressourcen schon in der Hinterhand haben muss für den Fall, dass man dann feststellt, oder ist was. Und ich habe dann halt, ja, tatsächlich einfach gegoogelt und mir so ein bisschen die Profile durchgelesen von den HundetrainerInnen, die hier auf der Ecke so angeboten waren, und bin dann auf dich gestoßen. Und ich glaube, ich fand einfach deine Beschreibung sehr sympathisch. Also wie du so deine Arbeit mit den Hunden beschreibst und auch so deinen Ansatz, was quasi die Kiezköter angeht. Das hat diese Balance sehr eingefangen zwischen, der Hund muss manchmal halt einfach funktionieren, aber es ist halt am Ende des Tages immer auch noch ein Wesen und ein Individuum. Und es gibt halt einfach Dinge, die niemals quasi der Erwartung entsprechen werden, die man halt so hat. Also das fand ich auch sehr sympathisch, als ich dann halt dich quasi im Umgang mit deinen Hunden gesehen habe, wo ich dann auch so festgestellt habe, oh okay, die sind jetzt auch gar nicht quasi so krass trainiert, wie man sich jetzt vorstellt, ah, das ist eine Hundetrainerin und die hat dann irgendwie so einen Malinois, der die ganze Zeit im Fuß geht und sich benimmt wie so eine Eins. Und das fand ich irgendwie sehr sympathisch, weil das eine sehr realistische Lebensweise dargestellt hat für mich. Und das ja schlussendlich das ist, was wir uns gewünscht haben.
Manche wollen das ja auch, ne? Manche leben das, manche fühlen das, manche holen sich einen Hund und dann haben sie den Leckerchenbeutel da. Also nicht nur Hundetrainer und Trainerin, sondern auch einfach Menschen, die sich Hunde holen, ne? Die fühlen das total. Wie gesagt, so Leckerchenbeutel. Es gibt diese Good Boy-Jacken, die haben dann schon die Fächer überall zum Verstauen vom Dummy und dann eine Pfeife und dann einen Klicker. Und manche Leute ziehen sich das so an, wie fast wie so eine Uniform. Vielleicht ist es ja auch Schutz für die, vielleicht ist es eine Rolle, die sie dann verkörpern. Also ich bin ja sehr pragmatisch, wenn ich mit dem Hund rausgehe, habe ich gefühlt gar nichts dabei. Und genau, ich habe natürlich jetzt auch einen Husky gehabt, also den Dunal. Und gerade dem habe ich ja Sitz und Platz gar nicht beigebracht zum Beispiel. Und meinem Welpen bringe ich das auch nicht bei. Das heißt, ich könnte jetzt gar nicht da irgendwie ankommen und sagen, ja, du sitzt da jetzt, du machst da jetzt Platz. Dann funktioniert gar nicht, habe ich den gar nicht beigebracht. Und genau, es ist ja auch irgendwie Teil meiner Arbeit, dass ich Leuten eben zeige, dass es nicht so sein muss wie Social Media oder irgendwelche Hundebücher oder ja, wie das halt einfach in der Vorstellung von manchen Leuten vielleicht sogar auch noch bundeswehrartig eben ist. Und dass es natürlich auch von Rasse zu Rasse sicherlich verschieden ist und von Charakter zu Charakter, aber eben auch von Person zu Person, und dass man sein Leben ja nicht komplett verändern muss, weil man jetzt einen Hund hat, ne? Also der Hund soll sich letztendlich irgendwie auch uns anpassen. Mhm. Ja, und finde ich auf jeden Fall gut, dass du das sagst, weil genau so möchte ich ja letztendlich auch rüberkommen. Das muss ja irgendwie zum Leben desjenigen passen. Und es würde irgendwie gar nicht passen, wenn da jemand, ich habe ja damals auf dem Hans-Albers-Platz gewohnt, wenn da jemand mitten auf dem Hans-Albers-Platz wohnt. Also ja, gut, auch das wird es geben, aber dass ich dann da ja in so einem kompletten Jagdoutfit da herkomme und dann irgendwie im Stechschritt mit dem Mali da langlaufe und bei euch ankomme. Nee, das wird irgendwie nicht passen. Aber ja, wie gesagt, das gibt solche Menschen und das ist ja auch nicht unbedingt was Negatives, wenn die das fühlen.
Ja, nee.
Aber es muss für jeden irgendwie auch passend sein. Genau.
Ja, genau. Also wir haben dann halt auch relativ früh festgestellt, es gibt da doch so einige Probleme bei ihr. Ich glaube, es ging dann los mit Skateboardern, dass die bei ihr, also die haben sie total verrückt gemacht. Da hat sie sich auch gar nicht mehr eingekriegt am Anfang. Und das hat sich dann immer weiter, also haben wir immer mit jedem Spaziergang gefühlt ein weiteres Problem identifiziert. Leinführigkeit konnte sie auch gar nicht am Anfang. Und da muss ich auch sagen, also sie war ja davor bei einer Pflegefamilie. Und da habe ich auch gesehen, der Umgang mit ihr war da sehr grob und sehr ruppig, aber halt nicht auf die Art und Weise, wo man dann denkt, ja, okay, der Hund wird halt korrigiert, so wie andere Hunde halt auch mal korrigieren. Sondern es war halt sehr dieses, wir ziehen an der Leine und wenn sie nicht direkt bei Fuß geht, dann wird ein krasser Ruck gemacht. Und das war halt so ein Ansatz, mit dem ich gar nichts anfangen konnte, weil ich das, weiß ich nicht, ich stelle mir dann halt immer vor, wenn ich eine Leine am Hals hätte und mir hat niemand gesagt, warum die jetzt da ist und ich werde die ganze Zeit zurückgezogen, würde ich mir so denken, okay, aber was soll ich denn jetzt machen? Genau, und dann sind wir halt irgendwo wann relativ früh an den Punkt gekommen, wo wir meinten, es macht jetzt, glaube ich, Sinn, einmal jemanden uns als zusätzliches Auge dazu zu holen. Man muss dazu natürlich auch sagen, Chris hatte noch nie einen Hund. Ich hatte halt nur als Kind quasi einen Hund. Das heißt, so Sachen wie zum Beispiel Hunde, Körpersprache und sowas, wussten wir natürlich beide, dass das existiert. Aber wie man das jetzt genau interpretiert und versteht, das war natürlich auch so ein Thema, da waren wir noch nicht belesen, sage ich mal, drin. Und das ist bei ihr natürlich, finde ich, sehr relevant, weil sie ja auch so ein Urtyp ist und tierisch viel mit dem Gesicht und mit dem Körper ausdrückt.
Genau, jetzt haben wir ja noch gar nicht darüber gesprochen, wie ihr dann drauf gekommen seid, was wirklich in ihr steckt. Also ich bin dann zu euch gekommen und habe, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger, ich habe sie gesehen und war direkt so, ich glaube, da ist was anderes drin. Und dann, habt ihr einen Gentest gemacht und was dabei rausgekommen?
Ja, Kangal, ganz viel. Hollandser Herder und Laika, ja. Ganz entfernt.
Fast
noch.
Ein Husky.
Es ist ein bisschen Husky annähernd mit drin. Ja.
Zumindest ein nordischer Hund mit drin.
Ja, genau. Husky-Labrador-Mix war ganz weit entfernt auf jeden Fall.
Das ist ein großes Problem. Ne? Also im Tierschutz ist das ein Riesenproblem. Da gibt es auch, glaube ich, schon Memes drüber und so. Also zumindest im Hundetrainer- und Trainerinnen-Netzwerk, so wie viele Hunde als Labrador- oder Golden Retriever-Mischlinge. Also es muss irgendwie blond sein und ja, das reicht meistens schon und dann ja, wird es so verkauft, leider.
Ja, bei Pitbulls ist das ja auch so ein ganz häufiges Ding, vor allen Dingen bei Pitbull-Welpen habe ich gelesen, dass die auch als Labradore angeboten werden.
Oder alles, was Punkte hat, ist ein Dalmatiner-Mischling. Ja. Alles, was einen längeren Rücken und kürzere Beine hat, ist ein Dackel-Mischling.
Also eigentlich ist sie auch ein Dackel. Ja. Sie ja schon einen sehr langen Rücken hat.
Stimmt, sie ist ein Großdackel.
Ja, nee, da waren wir auch erstmal echt schockiert, weil so viel Kangal-Anteil war schon auch erstmal überraschend natürlich, weil man da auch gar nicht drauf eingestellt war. Also wir haben uns dann auch viel nochmal mit der Rasse beschäftigt und uns halt angeschaut, wie leben die so quasi in ihrem, was heißt natürlichen Umfeld, aber wenn sie quasi als Arbeitshunde genutzt werden. Und das war schon so ein, also grenzt es jetzt an Tierquälerei, dass sie bei uns in einer Vierzimmerwohnung auf St. Pauli wohnt. Weil also vor allen Dingen dieses Territoriale ist bei ihr so stark ausgeprägt. Und das ist halt auch was, was man nicht wegtrainieren kann. Ne? Das wird wohl immer so bleiben. Man muss natürlich einen Umgang damit finden. Aber das war schon ein Moment, wo wir auch beide uns so dachten, boah, das ist gerade auch überfordernd. Was machen wir jetzt damit?
Habt ihr das der Pflegestelle dann mitgeteilt oder dem Tierschutzverein eigentlich?
Der Pflegestelle haben wir das mitgeteilt, ja. Und die war dann auch nur so, oh ja, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und dazu muss man halt aber auch sagen, sie ist ja ein Wanderpokal gewesen. Sie war, glaube ich, nur 2,5 Monate auf dieser Pflegestelle und auch mit einem anderen Hund zusammen. Das heißt, es kann natürlich auch gut sein, dass sie so ihre ganzen Verhaltensweisen, die sie jetzt bei uns zeigt, weil sie alleine wohnt und halt auch einfach schon jetzt fast 3 Jahre bei uns wohnt, dass sie die da gar nicht gezeigt hat, weil es halt so komplett anderer Kontext war. Und auch davor wurde sie ja immer, also sie kann nie irgendwo länger als 3-4 Monate gewohnt haben, weil wir die 7. Familie sind. Und
die 7. Familie.
Ja, es kann halt gut sein, dass sich diese ganzen Probleme nie herauskristallisiert haben, weil es halt immer irgendwie so ein man sagt ja diese 3-3-3-Regel, dass so nach 3 Monaten erst wirklich der Hund so seinen Charakter zeigt und die Frist haben sie halt eigentlich nie erreicht mit ihr. Und es kann natürlich gut sein, dass deshalb einfach nie aufgefallen ist, dass da definitiv auch was anderes mit drin
steckt. Ja, und sie war ja auch noch voll in der Entwicklung, ne?
Ja, okay. Das so.
Also ich glaube, sie war einmal läufig, bevor ihr sie bekommen habt. Ja, war sie schon einmal läufig. Und dann, ja, war sie auch noch nicht erwachsen.
Nee.
Jetzt bist du erwachsen, Mäuschen.
Sie sagt nein, aber...
Ja, aber das sind natürlich große Herausforderungen, die man dann hat. Ja, gerade was du auch gesagt hast, dann steht da plötzlich so 75% Kangal. Und ich glaube, ja, wenn man sich einen Kangal vorstellt, dann stellt man sich auf jeden Fall keinen Stadthund vor und keinen Wohnungshund, sondern eben einen Hund, der ja im Gebirge lebt und seine Schafe verteidigt wie sein Fleisch und Blut. Und vor allem ja auch eigenständig und völlig ja alleine mit den Schafen da lebt. Natürlich gibt es da einen Hirten, der den auch in irgendeinem Maße steuern und lenken kann, wenn es drauf ankommt. Aber letztendlich wachsen die ja schon als kleine Welpen da alleine unter den erwachsenen Tieren mit den Schafen zusammen auf, ne? Und da gehört schon sehr viel dazu. Und dann auch noch in der Stadt. Also es gibt viele, viele Leute, die ja auch Gegenteiliges behaupten, die sagen, nee, das sind total gute Familienhunde. Und ich denke, es kommt da auch wieder auf den Charakter an, auf das Individuum an sich. Und natürlich ist sie auch immer noch ein Mischling. Aber was solche Hunde oder Hundetypen einfach wahnsinnig schlecht können oder worin sie wirklich nicht gut sind, ist ein Nein zu akzeptieren, wenn sie den Sinn dahinter nicht sehen. Ich glaube, das ist, muss man ganz klar herausstellen. Das ist auch einer der wenigen Hunde, die mal auf mich losgegangen sind. Das ist auch ewig her und der hatte auch einen Maulkorb auf. Aber ich erinnere mich noch dran, als wäre es gestern gewesen, in einem Tierheim hatte ich einen richtigen Kangal an der Leine. Und dann kam so ein anderer Hund vorbei und ich wollte dem eben sagen, nee, spring da nicht hin. Da war ich gerade noch in meiner Hundetrainerausbildung. Nee, spring da nicht hin. Hab dem Nein gesagt, also wirklich nur Nein. Und der guckt mich an, sagt doch und wollte mir in den Bauch oder Oberschenkel, glaube ich, beißen. Das war auch total krass. Also da habe ich auch nur in dem Moment gemerkt, ja, okay, man kann halt so einem Labrador, dem sagt man da nein und dann sagt er im besten Fall, okay, mache ich nicht mehr, lässt sich irgendwie beeindrucken. Aber wenn so ein Typ Hund Nein kriegt und das nicht will, dann will er das halt nicht, weil der eben alleine entscheiden muss, ja auch genetisch gesehen. Und vielleicht auch einfach Entscheidungen des Menschen nochmal mehr hinterfragt als viele, viele andere Rassen. Es gibt ja noch andere Rassen oder andere Gebrauchshunde in dem Sinne auch als Herdenschutzhunde, die sehr eigenständig denken müssen, aber jetzt in dem Fall ist es natürlich auch ein Riesentier, eine Masse. Ich meine, gut, für mich ist Skylar ja riesig, sage ich ja immer wieder. Für mich ist sie ein sehr großer Hund. Aber letztendlich ist sie ja gar nicht so groß, aber ihr Innerstes ist riesig auf jeden Fall.
Ihre Persönlichkeit die 25 Kilo auf jeden Fall wett, ja. Ja, das ist auch so ein Ding, das merkt man bei ihr auch. Also sie ist ja reaktiv, was andere Hunde und auch teilweise Menschen angeht. Und man merkt dann, es gibt Situationen, in denen akzeptiert sie dann das Nein, weil sie auch versteht, okay, ja gut, der Hund ist vielleicht jetzt keine wirkliche Bedrohung. Aber es gibt halt auch genug Momente und mittlerweile korrigiert sie zum Glück uns nicht mehr. Aber es gibt dann durchaus auch die Momente, wo ich halt auch so sage, ich kann halt auch jetzt nichts dagegen sagen, weil ich finde ihre Reaktion total berechtigt. Also wenn da jetzt irgendwie so ein der will nur spielen, der tut nichts Hund auf sie zukommt mit einem extrem steifen Körper und irgendwie alles ist nach vorne gerichtet und er starrt sie an und fixiert sie oder auch wenn dann irgendwie sich so die an sie ranpirschen, da denke ich mir halt so, da verstehe ich dann auch, dass sie dann halt was dagegen sagen möchte und halt irgendwie denen auch ihre Grenzen zeigt, indem sie dann einmal nach vorne geht und sagt, so nähert ihr euch mir nicht. Aber es macht es natürlich Tiere schwer irgendwie, wenn man in der Stadt dann mit mehreren Hunden zusammenlebt. Und es ist ja einfach, also vor allen Dingen St. Pauli ist ja extrem viel los und extrem viel auch andere Tierschutzhunde und so. Ja, und das ist halt echt ein Umgang. Da muss man dann, finde ich, eine sehr gute Balance finden zwischen sie darf auch mal was sagen und sie darf auch mal nach vorne gehen, weil sie halt auch irgendwo berechtigt ist, dass sie kommuniziert. Aber man muss es halt unterbinden auf der Ebene, dass es halt nicht zu extrem werden darf.
Auf jeden Fall. Ja, vor allem, es geht ja auch nicht nur um Hunde. Ne? Also du sagtest jetzt ja, sie wäre reaktiv gegenüber Menschen und Hunden. Damit meinst du ja wahrscheinlich, dass sie einfach ja stark auf Menschen und Hunde reagiert, ne? Die auf sie zukommen oder die sie angucken oder die irgendwie in ihr Umfeld kommen. Es gibt ja natürlich Reaktivität jetzt auch nochmal bezogen auf andere Reize. Ich meine, da kann sie ja auch gut mithalten. Gerade wenn du sagtest, Skateboarder war ja ein Thema. Und ich weiß gar nicht, wie das bei ihr mit Vögeln ist. Also mit Tieren, mit anderen Reizen, mit Kindern. Also es gibt ja eine Million Reize, die auf Hunde einprasseln. Und es gibt ja Extremfälle. Ich habe ja auch so einen zu Hause davon, der reagiert auf ein Auto, was irgendwo durch eine Lücke schnell fährt. Also er sieht die Lücke und dann sieht er das Auto, so eine Straße, wo man weit gucken kann. Und dann huscht da so ein Auto durch die Lücke sozusagen. Und er sieht nur dieses Huschen und da reagiert er dann zum Beispiel auch stark drauf. Also es gibt ja verschiedene Abstufungen davon dann auch noch. Und letztendlich ist es ja ein unkontrolliertes oder vermeintlich unkontrolliertes Reagieren auf einen bestimmten Reiz. Und gerade da auf St. Pauli ist es natürlich klar, es gibt wohnungslose Menschen, es gibt drogenabhängige Menschen, es gibt betrunkene Menschen, es gibt Touristen und Touristinnen, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Leute. Also es ist ja wirklich die geballte Masse an Reizen, die da jeden Tag auf sie einprasseln. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, ne? Oder wahnsinnig schwierig für sie einzuschätzen, aber ja auch für euch. Und da fällt mir gerade auch noch ein, ich glaube, ihr hattet dann ja auch noch die Katzen da bei euch, ne? Das war dann ja auch nochmal so ein Spießrutenlauf.
Ja, wir haben zwei Katzen in unserer Passage, in der wir wohnen, die halt tagsüber freilaufen und abends dann halt wieder zu Hause reingeholt werden. Es gibt dann, wenn man die Passage lang geht, so 3-4 Ecken, da hat sie die Katzen halt irgendwann mal gesehen. Und an diesen Ecken ist sie dann jedes Mal, hat sie diese Reaktion von, oh, da ist gleich bestimmt was. Ich mache mich schon mal bereit zu bellen. Und das ist auch was, ja, da arbeiten wir auch intensiv dran. Mittlerweile geht es tatsächlich. Es ist dann aber oft immer noch diese Überraschung. Also wenn die Katzen plötzlich irgendwo auftauchen, das triggert sie dann wieder. Da fängt sie dann wieder an zu bellen. Aber mittlerweile kriegt sie es ganz gut hin, dann diesen Impuls zu kontrollieren, wenn da irgendwie die Katze weiter entfernt ist und sich dann auch wieder auf uns zu fokussieren, wo ich auch echt, also sie leistet da schon viel, das muss man auch einfach mal so sehen und auch so sich eingestehen. Und sie hat gute und sie hat schlechte Tage. Es gibt halt Tage, da merkst du, sie hat gar keinen Fokus, sie ist irgendwie so im Außen und alles stresst sie gerade. Und das sind dann halt auch die Tage, da gehen wir kurz 5 Minuten vor die Tür, damit sie einmal Geschäfte machen kann und gehen wieder rein, weil das sind dann halt auch Tage, da will sie eigentlich nur schlafen. Und dann gibt's halt Tage, da macht sie den ganzen Tag gar nichts, da bellt sie gar nichts an, da ist alles super und sie ist total happy. Und das ist halt auch was natürlich tierisch anstrengend auf der einen Seite ist, weil der Hund dadurch nie so wirklich verlässlich ist. Aber wo man auf der anderen Seite halt auch sagen muss, ich kann es verstehen, ich habe auch Tage, wo ich niemanden sehen möchte und wo ich auch am liebsten alle Menschen anschreien würde, die mir zu nahe kommen. Und ich habe Tage, an denen ist das total in Ordnung.
Genau, und vor allem ist sie ja auch krank. Ne? Ihr habt dann mit der Zeit dann rausgefunden, dass sie gar nicht so gesund ist.
Ja, das war auch ein großes Problem und auch eine große Überraschung. Das ging, glaube ich, nach einem knappen Jahr los. Da hat sie sich einmal blutig gekratzt und wir dachten erst, okay, vielleicht ist irgendwas, sie war davor kurz schwimmen und vielleicht war irgendwas im Wasser, das sie nicht gut vertragen hat. Und dann hört es aber nicht mehr auf mit dem Kratzen. Und sie hat sich auch davor schon vermehrt gekratzt, wobei ich es da auch immer sehr schwer finde einzuschätzen, was ist zu viel, was ist normal. Und dann sind wir halt zum Tierarzt und dann ging die Diagnostik los und dann stellte sich heraus, dass sie halt eine ganz schlimme Hausstauballergie und bestimmte Gräserallergie hat. Und das heißt halt, im Winter ist der Hausstaub besonders schlimm und im Frühjahr und Sommer sind die Gräser besonders schlimm. Das heißt, sie hat eigentlich das ganze Jahr über gegen irgendwas Allergien. Und das ist natürlich auch was, sie hat dann auch immer mal so Schübe, vor allen Dingen, wenn sie gerade läufig ist, in denen es wirklich so schlimm ist, dass man sie physisch davon abhalten muss, sich blutig zu kratzen. Deshalb ziehen wir jetzt tatsächlich auch die Kastration in Betracht, in der Hoffnung, dass das ihren Juckreiz so ein bisschen ausgleicht quasi. Also wir sind sehr froh, dass wir davor schon die Tierkrankenversicherung abgeschlossen haben, weil wir sind im Prozess der Desensibilisierung, in der Hoffnung halt, dass ihr Körper sich dann daran gewöhnt und quasi entsprechend nicht mehr so stark reagiert. Das funktioniert auch so mittelmäßig. Sie war halt auch leider nicht mehr im optimalen Alter dafür. Eigentlich funktioniert das halt am besten, wenn sie noch so ein bisschen in der Entwicklung stecken. Sie wird leider auch ein bisschen dann zugepumpt, manchmal mit Tabletten, die den Juckreiz unterdrücken. Und dann kam jetzt vor einem Dreivierteljahr die Hüfte dazu und der Rücken. Sie hat halt also für ihre Größe einen extrem langen Rücken und hat halt auch nicht so gesunde Hüften und nicht so gesunde Gelenke. Und jetzt hat sie andauernd Rückenschmerzen. Und das ist natürlich auch so ein Ding, was natürlich die Reaktivität nochmal verschlimmert. Finde ich, ist ja auch logisch, ne? Wenn man Schmerzen hat, ist man auch kurzer angebunden und hat irgendwie nicht so viel Nerven, irgendwas auszuhalten, was einen stört. Und da merkt man auch, also sie hat halt Tage, da sind ihre Schmerzen eindeutig schlimmer und ihre Allergie eindeutig krasser. Und da will sie auch überhaupt nichts mit anderen Hunden oder Menschen zu tun haben. Und da knallt sie öfter mal durch, ja.
Ja, muss man sich ja mal vorstellen, eine Rückenschmerzen, Allergie, dann Stimmungsschwankungen. Ne? Also ich bin ja absolut kein Freund von pauschalen Kastrationen. Aber in dem Fall muss ich sagen, wenn sie so starke Stimmungsschwankungen hat, was ja auch in wirklich Aggressionsverhalten ja auch teilweise euch gegenüber ja sich niederschlägt, dann ja muss man da schon mal drüber nachdenken. Ne? Sie ist ja auch jetzt erwachsen, sie ist ja, die Entwicklung ist ja abgeschlossen. Und ja, wenn das dann tierärztlich besprochen ist, da einen guten Zeitpunkt abzupassen. Das macht man ja auch nicht einfach so. Wartet man ja auch einen guten Zeitpunkt ab, das zu machen. Und ich denke tatsächlich, in Skylers Fall könnte das schon eine Besserung bringen. Dann hat sie zumindest eine Belastung in ihrem Leben weniger und kann dann vielleicht ein bisschen entspannter sein. Das wird natürlich nicht alle Probleme lösen. Aber wenn es die Allergie ein bisschen besser macht und wie gesagt die Stimmungsschwankungen generell besser macht, kann sie dann vielleicht die anderen Sachen auch besser ertragen, ne? Aber ja, das, was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, ist, wie fühlt sich das denn an oder in welchem Maße war das überhaupt, wenn der eigene Hund einen anknurrt, anfletscht? Also vor allem, wenn man dann so ein Kaliber zu Hause hat und nicht irgendwie, ich meine, es reicht, wenn es ein kleiner Hund ist, ist es auch schlimm. Aber ich glaube, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man dann so einen großen Hund hat.
Ja, also es gibt so ein paar Situationen, in denen sie dann auch mal auf uns sich fokussiert. Ganz großes Thema ist halt Ressourcen. Und ein ganz großes anderes Thema ist, wenn wir sie halt an Orten anfassen, an denen sie nicht angefasst werden möchte. Also Krallen schneiden zum Beispiel. Ging eine ganz lange Zeit jetzt wieder gar nicht. Jetzt gerade bauen wir es wieder ganz langsam auf. Und das ist auch immer wenn man dann an so einem Punkt ist, wo man denkt, oh, jetzt läuft's, hat man wieder einen Rückfall und es geht wieder von vorne los. Und bei Ressourcen, da mussten wir auch den richtigen Umgang mit lernen, dass sie quasi direkt die Regeln kennt und auch weiß, wenn sie diese Regeln nicht einhält, dann gibt's auch Konsequenzen. Und auch zum Beispiel unser Umgang natürlich, wenn sie irgendwie frisst, dass ihr das Futter dann nicht einfach weggenommen wird, sondern dass sie dann weggeschickt wird, wenn wir irgendwas am Futter machen müssen und dann erst das Futter genommen wird. Mhm. Aber so ein ganz großes Thema war dann zum Beispiel der Platz verteidigen. Also sie schläft bei uns mit im Bett meistens. Und vor allen Dingen, wenn sie dann schon im Halbschlaf ist und müde ist und dann Chris mit ins Bett kommt und versucht, sie runterzuschicken, um sich hinzulegen. Das waren meistens so die Momente, in denen sie dann plötzlich anfing zu knurren und zu fletschen. Und also sie ist nie auf uns losgegangen. Es war nie der Punkt, wo wir sie wirklich aktiv von uns runterziehen mussten oder wo irgendwie die Gefahr da war. Oder die Gefahr, die grundlegende, unterschwellige Gefahr, dass sie uns gleich beißt, war natürlich da, durchaus. Also ihre Körpersprache, da waren alle Zeichen darauf, dass es gleich losgeht. Und das sind natürlich Momente, in denen man schon auch, also ich zumindest, echt Angst kriegt vor seinem eigenen Hund. Und das sind natürlich auch echt unschöne Momente. Und da sind dann sehr viele Emotionen, die da gleichzeitig mitspielen. Die Angst, aber auch so ein bisschen die Enttäuschung. Nicht unbedingt in sie, sondern in sich selber, dass man es nicht besser gehandelt hat, dass man irgendwie, ja, dass man gescheitert ist quasi mit diesem Hund. Und das sind dann Emotionen, die muss man danach immer erstmal nochmal reflektieren und kontextualisieren und sich klar machen. Eigentlich war es total logisch, dass sie jetzt in diesem Moment so reagieren würde. Und mittlerweile ist halt die Regel, abends darf sie nicht aufs Bett, bis wir beide im Bett liegen und dann wird sie quasi eingeladen. Und das funktioniert tatsächlich extrem gut, weil sie dann halt quasi einen festen Rahmen hat und sie weiß, was die Regel ist und kann sich daran halten. Und seitdem ist es, glaube ich, auch länger nicht mehr so extrem vorgekommen. Aber es ist natürlich, also auch beim Krallenschneiden, es ist auch, man sieht dann in ihr selber den Zwiespalt immer. Und das finde ich auch so interessant. Also wenn ich ihr eine Kralle schneide und sie total durchdreht und anfängt zu knurren und zu bellen und auch, also sie hat dann immer den Maulkorb auf natürlich und zu schnappen. Und sobald ihre Pfote dann wieder den Boden berührt und ich den Krallenschneider weglege, zieht sie ihre Ohren ein und fängt an zu beschwichtigen. Und man, also natürlich kann sie nicht sprechen, aber in meinem Kopf ist es dann immer so dieses, oh fuck, ich weiß, da habe ich jetzt irgendwas gemacht, was ich eigentlich nicht machen sollte und was ich glaube fest, sie will uns auch gar nicht verletzen. Also sie will uns grundsätzlich nichts Böses, so, weil sie uns ja auch tierisch vertraut und wir eine sehr gute Basis haben und ein sehr gutes Verhältnis. Das sind ja eigentlich nur Reaktionen, wo sie versucht, ihre Grenzen zu verteidigen, die wir ja auch dann vor allem beim Krallenschneiden maßlos übertreten, ne? Und diesen Zwiespalt zu sehen, das ist dann auch immer so ein bisschen schmerzhaft, weil man sich so ein bisschen auch wünscht, dass es gar nicht in diese Situation kommt. Aber es ist halt auch dann die Frage, wie geht man sonst damit um? Weil ihr gar nicht die Krallen zu schneiden, die laufen sich halt nicht ab. Und irgendwann hat sie dann Pfotenprobleme und noch mehr Gelenkprobleme. Das ist ja auch keine Alternative.
Nee, auf gar keinen Fall. Und es wäre sicherlich auch nochmal was anderes gewesen, hättet ihr sie von Welpe an gehabt. Ne? Also da ist ja auch schon viel passiert. Ne? Ihr seid die siebten Menschen, die irgendwie für sie da sind. Und sie ist so jung zu euch gekommen, aber eben natürlich nicht als Welpe. Also hätte da jemand von Welpe an ihr beständig gezeigt, hey, ich fasse die Pfoten an, das ist okay, das ist kein Problem, wir ziehen das jetzt durch und so, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Aber so, wie ihr sie jetzt bekommen habt. Und es ist ja auch in dem Sinne euer erster Hund, also deiner nicht ganz, aber trotzdem, was die Erziehung angeht, ja natürlich. Und ja, da es ist einfach, wenn ich das nochmal so höre, es ist einfach was anderes, als hätte man da jetzt einen Hund, der eben ja keine Herdenschutzgenetik hat und nicht Skyler heißt, den man dann einfach packt und festhält und sagt, ja, also ich hatte mal so einen Golden Retriever, da dem sollte ich die Krallen schneiden. Also da habe ich mich dann quasi halb auf den draufgeschmissen, um den festzuhalten. Und dann schneide ich dem die Krallen, hat er gemerkt, der kommt aus dem Griff nicht raus. Und dann beim nächsten Mal war es kein Problem. Dann hat er halt gemerkt, ja, ich komme aus deinem Griff nicht raus, du ziehst es halt durch, passiert aber auch nichts mehr und jetzt sitzt er da und lässt sich die Krallen schneiden. Das ist gar kein Problem. Und das ist halt einfach, das ist einfach was anderes bei so einem Hund, der ja einfach sagt, hier ist meine Grenze und das möchte ich nicht. Und da kann man dann nicht, also wenn jetzt vielleicht der ein oder die andere denkt, so, ja, nee, man muss das dann einfach durchziehen. Also egal, ob der Hund fletscht und beißt, er hat ja Maulkorb, aber warum ziehst du es nicht einfach durch? Wenn man das bei so einem Hund einfach durchziehen würde und nicht versuchen würde, in irgendeiner Art und Weise noch zu kooperieren und auf sie einzugehen, in einem gewissen Maße, ne, nicht alles durchgehen lassen, ist ganz klar, macht ihr ja auch nicht. Und auch in anderen Situationen, wenn man da einfach sich durchdrücken würde, gewaltvoll, dann würde sich das auf das ganze Zusammenleben wieder niederschlagen. Dann würde sie euch insgesamt weniger vertrauen, dann würde sie insgesamt wieder vielleicht ein ganz anderes Verhalten. Also man muss da anders drauf eingehen als bei, ja, man sagt jetzt immer Labrador, aber es ist auch, ob es ein Schäferhund ist, ob es ein Dalmatiner ist, XYZ. Ne? Also da kann man fast jede andere Rasse anführen. Da gibt's nur ganz wenige, die so sind. Also ich würde tatsächlich ja, ein Husky nicht ganz dazu zählen, aber der geht schon in die Richtung. Aber der hat natürlich dann wiederum ja, nicht dieses Potenzial, nicht mehr oder weniger als andere Rassen dann vielleicht, dann so massiv aggressiv zu werden oder dann komplett das Vertrauen zu verlieren. Also Huskies sind ja auch Hunde, die in die Richtung gehen von dem, was Herdenschutz. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, es könnte missverständlich rüberkommen. Aber gerade beim Husky, wie gesagt, ich bringe meinen auch keinen Sitz und keinen Platz bei, weil ich denke, das sind unnötige Kommandos für die. Die brauchen die nicht. Und wenn ich das jetzt immer versuche durchzudrücken, entweder ich dressiere sie, dafür bin ich eh nicht, aber wenn das überhaupt möglich wäre, geht auch nicht bei jedem Hund. Und auch dann ja nur bis zu einem bestimmten Maße, wenn ich den Hund dressiere und in einer Situation etwas von ihm möchte, was er dann machen muss und er es dann nicht macht, dann komme ich ja mit meiner Dressur eventuell nicht weiter und dann muss ich es irgendwie durchdrücken. Und ein Husky ist dann zum Beispiel ein Hund, der eher, wenn ich dann dem den Po runterdrücken würde, ja klar, auch da gibt es Huskies, die natürlich aggressiv reagieren, aber jetzt mal grundsätzlich meine ich, das ist dann eher ein Hund, der, wenn ich mit dem so umgehe, ja, dann geht er vielleicht jagen, dann scheißt er auf mich, dann bleibt er nicht, dann macht er alles kaputt, wenn er alleine ist, dann hört er einfach nicht auf mich, dann macht er einfach nicht, was ich sage, weil er denkt, du blöde Nuss, du hast überhaupt nicht verstanden, wie ich funktioniere, ich kooperiere nicht mit dir, weil du bist so und so zu mir und ich gucke dich gar nicht mit dem Arsch an, du kannst mich mal, ich mache mein Ding. Das ist dann da so eher ein Outcome, ne? Und bei Skyler, ja, oder beim Herdenschutzhund, ja, das sieht dann vielleicht ganz anders aus, ne? Der sagt dann eben nicht nur so, ja, ich hau da mal ab und bin jagen, sondern ja, sie sagt dann eben genau wie das in dem Tierheim, was ich eben erzählt habe, wenn du dann das nächste Mal, wenn sie einen Passanten oder eine Passantin anbellt und du sagst nein, dann sagt sie vielleicht auch doch und beißt dir dann wieder irgendwo rein, ne? Und das ist halt ein ganz anderes Potenzial. Also da muss man schon ein bisschen gucken, wie man da mit umgeht.
Ja, das haben wir tatsächlich auch bemerkt, dass wenn wir mit dem Krallen schneiden, dann einfach auch sagen, es muss jetzt gemacht werden, wir machen es jetzt. Was auch lustig ist, beim Tierarzt funktioniert es für mich tatsächlich ganz gut. Also sie versteht auch Kontext extrem gut. Sie weiß, dass es in einigen Kontexten gehen Dinge, die in anderen Kontexten nicht gehen. Also sie versteht ja auch, wenn sie auf der Arbeit ist, da muss sie halt ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Und in der Phase, in der wir dann einfach irgendwie ihre Krallen dann geschnitten haben, auch zu zweit, und einer hat sie dann festgehalten und der andere hat schnell geknipst, das waren dann auch die Phasen, in denen sie angefangen hat, uns anzuknurren, wenn wir sie vom Bett schicken wollten oder so. Also da ist natürlich auch jetzt die Frage, ob das wirklich zusammenhängt. Aber ich denke schon, dass es zusammenhängt und dass sie dann auch irgendwie gemerkt hat, ich setze meine Grenzen und es interessiert euch nicht, dann muss ich meine Grenzen jetzt noch härter setzen und noch früher setzen, was für mich ja auch eigentlich eine logische Konsequenz ist. So machen das Menschen ja eigentlich genauso. Ich finde es immer sehr schwer, da den Mittelweg zu finden, dass man dem Hund seine Grenzen lässt, aber dass man dem Hund halt auch zeigt, es gibt bestimmte Grenzen, die kannst du auch nicht überschreiten. Also zum Beispiel so ganz klassisches, es ist immer eine sehr große Diskussion, wenn sie auf ihren Platz geschickt werden muss und sie gerade keinen Bock hat, auf ihren Platz zu gehen. So, das ist immer eine Diskussion mit ihr. Und ich glaube nicht, dass wir jemals an den Punkt kommen werden, wo es keine Diskussion mehr ist, weil es halt für sie in dem Moment keinen Sinn macht. Für sie gibt es keinen Grund, jetzt auf ihren Platz zu gehen. Und der Fakt, dass wir von ihr erwarten, dass sie da jetzt einfach nur liegt und nichts tut, ist für sie total unlogisch. Und da ist es dann halt so, dass wir dann eventuell in den ersten 20 Minuten alle 5 Sekunden aufstehen müssen und sie ihr wieder sagen müssen, geh zurück auf deinen Platz. Also zum Beispiel mit einer Freundin von mir hat einen Border Collie und da wird dann halt einmal gesagt, wirklich so, es ist jetzt vorbei, du gehst da jetzt hin und dann liegt er da. Und das kannst du bei ihr halt nicht machen. Also, weil dann ist sie erst recht so, jetzt gar nicht mehr. Jetzt mache ich sowieso, was ich will. Und das ist natürlich, ja, eine Balance, die ist sehr schwer, finde ich, zu halten. Da haben auch immer die Einschätzungen von außen von dir immer sehr geholfen, weil man da ja oft auch, wenn man so mittendrin steckt, gar nicht mehr von außen drauf gucken kann, was ist jetzt eigentlich normal und was ist eigentlich akzeptabel und an welchem Punkt muss man wirklich nochmal drauf gucken. Und ich finde mittlerweile, also haben wir da auch eigentlich einen ganz guten Umgang mit gefunden.
Ich glaube, unsere Coachings waren auch vor allem am Anfang die meiste Zeit viel Gesprächstherapie. Ich erinnere mich, dass ich am Anfang, ich glaube beim Erstgespräch war ich auch schon 3 Stunden da oder so, ne?
Ja, ich glaube, das war
weniger praktisches Training auf jeden Fall. Therapie möchte ich auch gar nicht sagen. Ne? Therapie ist mir nicht vorbehalten in meinem Beruf in dem Sinne, aber es war auf jeden Fall Gesprächstraining, sagen wir es so. Aber natürlich, wir haben auch Leinführigkeit gemacht draußen, wir sind auch draußen spazieren gegangen. Aber letztendlich, eigentlich habt ihr mich meistens gerufen oder auch jetzt. Ich glaube, das letzte Mal ist, wann war ich da? Ich glaube, ein halbes Jahr oder so, weiß ich gar nicht. Nochmal hier wegen der Arbeitssituation, sage ich mal, auch Territorialverhalten auf der Arbeit. Ja, das ist dann doch immer eher viel reden. Ja. Aber ist auch wichtig. Ne? Also es ist ja auch oftmals nicht nur, wie erziehe ich den Hund, sondern na, dass man, wie gehe ich damit um, wie gehe ich auch vielleicht mit meinen Gefühlen um, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich nicht auf dem richtigen Weg, was sind ihre Grenzen, also was sind die Grenzen, die man auch erreicht im Umgang, kann man alles durchboxen, muss man alles durchboxen, also letztendlich muss man ja sagen, wichtig ist einfach, dass sie niemanden verletzt, dass sie grundsätzlich auf euch hört und das tut sie, auf jeden Fall. Ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass ihr auch nicht super, also ihr seid natürlich keine Teenager, aber ihr seid auch noch jung, also ihr seid auch noch mal 10 Jahre jünger als ich jetzt, ne? Also ihr seid, also wart Anfang 20, als ihr sie geholt habt, das ist ja auch, ne, gerade noch irgendwie, ja, von zu Hause ausziehen, ins Berufsleben einsteigen, selber gerade erst, ja, erwachsen, wirklich erwachsen werden, was auch immer das sein soll, aber letztendlich ist es das ja auch, ne? Nicht nur, weil man älter ist, kann man dann besser einen Hund erziehen, aber man ist ja selber noch irgendwie in der Entwicklungs- und Findungsphase. Und baut sich gerade irgendwie das Leben auf. Habt ja gesagt, ne, ihr seid dann in die Wohnung gezogen und das macht man ja auch nicht so nebenbei dann. Ne? Und da ist es natürlich gerade auch mit so einem Hund an der Seite, der ja auch merkt, es bringt ja auch jeder nochmal seine eigenen Themen mit. Ne? Man arbeitet hoffentlich an sich selber und auch da, ein Hund wie Skylar, die meisten Hunde, aber vor allem Hunde wie Skylar, merken natürlich auch von euch jede Stimmungsschwankung. Vielleicht auch nochmal die Themen, die man innerhalb der Beziehung hat. Ne? Also ob man sich streitet, was auch immer passiert, ob jemand verstirbt. Die Hunde merken ja alles. Und ja, gerade das wirkt sich dann auch nochmal, gerade bei Skylar, dann nochmal auf ihr Verhalten aus. Ne? Ja, aber man muss ja auch sagen, ich habe jetzt meinen Welpen hier heute mitgebracht. 16 Wochen alter Alaskan Husky. Und Skylar fiel es ein bisschen schwer, das jetzt zu ertragen, dass ein Hund, den sie überhaupt nicht kennt, jetzt hier mit ins Studio, in ihr Zuhause, ja irgendwie auch ihr zweites Zuhause irgendwie auch kommt. Und ja, sie hat es total gut gemacht. Also sie hat jetzt nicht gekläfft oder gebellt, als sie reingekommen ist. Man muss natürlich auch sagen, sie kennt mich, sie mag mich auch von Anfang an sehr, sehr gerne. Also da bin ich auch ja natürlich immer sehr froh drüber. Also wenn ich jetzt in meinem Beruf zu Hunden gehe, von denen ich weiß, die sind vielleicht, die reagieren vielleicht ein bisschen stärker, vielleicht auch aggressiv, wenn man reinkommt und wie auch immer. Ich weiß es nicht mehr 100%, aber ich bin der Überzeugung, ich bin bestimmt nicht einfach bei euch reingekommen. Wir haben uns bestimmt draußen getroffen.
Nee, wir sind zusammen spazieren gegangen und dann sind wir am Ende zusammen kurz einmal bei uns bist du mit in die Wohnung
gekommen. Aber habe ich sie schon gestreichelt direkt am ersten Tag? Oder also gestreichelt, das klingt auch irgendwie komisch. Habe ich sie angefasst? Habe ich sie berührt?
Ich glaube, ganz gegen Ende hin, ja.
Vielleicht habe ich ihr Leckerchen gegeben.
Ich glaube, du hattest ihr auf jeden Fall Leckerchen gegeben.
Oh, ich hatte besonders gute Leckerchen. Und ja, ich hatte meinen Rüden dabei und den fand sie richtig gut.
Das war es nämlich, genau. Sie mochte Dü total gerne und ist total auf ihn abgefahren. Das sind auch, glaube ich, die ersten Bilder, die ich von ihr habe. Das sind die Bilder mit Dü zusammen. Und ich glaube, du hattest tolle Leckerlis. Ja. Und beim zweiten Training war es auf jeden Fall schon so, dass sie dich wiedererkannt hat und auch positiv dir gegenüber war.
Ja, Planten und Blumen waren wir, glaube ich, beim ersten Treffen. Ja, genau. Ja, doch. Und das ist natürlich, genauso wie du eben auch sagst, dass sie euch so ein bisschen ausgesucht hat und man sich dann so besonders fühlt, so habe ich mich dann natürlich auch gefühlt. Ne? Es ist so, oh, die mag mich, das ist aber schön. Ja, man kann natürlich auch, also ich kann viel besser damit arbeiten, wenn die Hunde natürlich nicht auf mich reagieren, sondern ich ja auch irgendwie mal was zeigen kann im weiteren Verlauf. Also wir haben jetzt gar nicht erzählt, wie lange wir uns jetzt schon kennen. 3 Jahre?
Ja, also wir haben sie im Februar 2023 und wir haben dich, glaube ich, nach 2 Wochen oder so dazu geholt.
Die Zeit rennt, aber so ist es. Und natürlich, habt ihr mich dann irgendwie alle paar Monate dann mal wieder, also am Anfang vielleicht häufiger, aber dann am Ende alle paar Monate und jetzt vielleicht mal im halben Jahr oder so, wenn dann wieder Themen dazukommen. Ne?
Ja.
Es geht ja eben nicht darum, einen Hund irgendwie auszubilden und dann ist der fertig, also in dem Fall zumindest nicht. Da kommen ja so viele verschiedene Sachen, so viele verschiedene Entwicklungsphasen und dann eben auch Krankheiten und Geschichten dazu, dass man ja sich auch immer noch mal wieder sieht. Und also jetzt sehen wir uns sowieso häufiger in der Hundetagesstätte. Aber ja, da ist sie ja zum Beispiel auch total unauffällig. Ne? Also sie, auch wieder das Kontextuelle, ne? Die kommt bei uns rein, also sie versteht sich mit den Mitarbeitenden, das ist gar kein Thema, sie bellt bei uns nicht. Sie ist sehr unauffällig, also klar, wir wissen natürlich, wir werden jetzt nicht einen Hund direkt neben ihr füttern, da achten wir natürlich sehr drauf, aber man kann das immer ganz gut runterbrechen, man kann das eigentlich verstehen, wenn man sich da reindenkt, kann man das alles ganz gut analysieren, nachfühlen. Wie bei anderen Hunden ist es nicht so. Manche Hunde, da denkst du dir, was ist mit dir, du bist völlig unberechenbar. Aber das ist ja Sky gar nicht, ne? Also es ist eigentlich ziemlich gut berechenbar, muss ich sagen.
Also das ist der Aspekt, der, glaube ich, dafür sorgt, dass wir beide damit noch sehr gut umgehen können. Weil wenn wir jetzt einen Hund hätten, der, also wo man gar nicht sich darauf vorbereiten kann, dass der jetzt vielleicht reagiert, wo es einfach so passiert und wo man auch danach, wenn man drüber nachdenkt, irgendwie nicht identifizieren kann, was es jetzt ausgelöst hat, das würde mich, glaube ich, echt verrückt machen. Damit könnte ich, glaube ich, nicht umgehen. Und das ist auch das quasi, weshalb ich mit Skylar ganz gut klarkomme immer noch. Weil man halt, wenn man sich so ein bisschen dann auch mit Hundekörpersprache beschäftigt hat, was wir natürlich jetzt durch sie auch extrem viel gemacht haben, und man zum Beispiel Menschen sieht, die jetzt auf sie zukommen und die sie intensiv anstarren, dann weiß ich direkt, sie wird da gleich drauf reagieren, weil sie halt denkt, warum läufst du jetzt straight auf mich zu und starrst mir ins Gesicht, als würdest du mir gleich was tun wollen. Dann ist für mich logisch, was gleich passiert und dann leite ich quasi meinen Plan ein, wie ich damit umgehe. So.
Ja, dann hast du ja eher gelernt, die Körpersprache der anderen Menschen zu lesen und in dem Fall ja gar nicht. Achtest du dann auch auf ihre Körpersprache oder achtest du dann eher auf die der Menschen? Also weil du ja eben gerade gesagt hast, wenn sie dann jemand anstarrt, musst du dann noch, also weil ich finde das immer ganz, ganz spannend, weil manchmal denke ich mir, muss ich meinen Hund gar nicht mehr angucken, weil ich schon weiß, wie er aussieht, wenn er auf bestimmte Reize trifft. Also wenn ich jetzt sehe, du hattest ja vorhin gesagt, ein Hütehund, der dann irgendwie ihr auflauert, wenn ich diesen Hütehund sehe und die Körpersprache des anderen Hundes sehe, dann weiß ich ja schon, wie mein Hund reagieren wird, da brauche ich den gar nicht mehr angucken. Da sehe ich den Hütehund, dann sage ich meinem Hund schon, nein, darauf reagieren wir nicht, weißt du?
Ja, so ungefähr ist es auch. Also bei Skylar funktioniert dieses Nein halt nicht immer so gut. Wir haben es dann halt mit Alternativverhalten gemacht. Also ihr Alternativverhalten ist zum Beispiel, wenn sie einen anderen Hund sieht, uns angucken und dafür wird sie dann auch belohnt. Das ist halt auch so ein Thema. Da habe ich mich lange Zeit noch für schlecht gefühlt, dass wir halt eigentlich immer noch mit Belohnungen arbeiten. Aber das ist auch, glaube ich, was, weil sie diesen Will to Please halt nicht hat. Was wir niemals.
Also Futterbelohnung meinst
genau,
du?
Genau, Futterbelohnung.
Ja. Bei dem Trainingsansatz, ein Alternativverhalten mit Leckerchen aufzubauen, muss man allerdings sehr vorsichtig sein. Denn Hunde sind, wie wir Menschen, Opportunisten. Und ehe wir uns versehen, hat der Hund den Spieß quasi umgedreht und holt sich sein Leckerchen fürs Pöbeln ab. Eigentlich wollen wir, dass der Hund uns anschaut. Aber es ist eben die Fehlverknüpfung entstanden, dass der Hund für das Pöbeln ein Leckerchen bekommt. In dem Fall von Chris und Charlie hat es wunderbar geklappt. Sie haben sauber gearbeitet mit einem guten Timing. Das schafft aber nicht jeder oder jede, denn das braucht wirklich ein sehr gutes Timing und sehr viel Fingerspitzengefühl. Und deswegen verzichte ich meistens in meinen Trainings darauf, weil man damit oftmals mehr falsch machen kann als richtig.
Also sie kriegt dann, wir haben halt ihr Trockenfutter immer mit dabei und sie kriegt dann halt eine Belohnung, wenn sie uns anguckt, wenn der andere Hund auf sie zukommt und das ist dann quasi das Alternativverhalten, was wir ihr beigebracht haben, damit sie nicht in diese Reaktion kommt. Und das funktioniert auch ganz gut und ich weiß eigentlich auch immer, in welchen Situationen ich das dann quasi fordern muss. So, also ich muss sie gar nicht angucken, um zu wissen, sie wird jetzt auf diesen Menschen oder auf diesen Hund reagieren. Aber das dann einfach abzubrechen, funktioniert bei ihr halt nicht. Man muss dann ihr halt zeigen, was sie stattdessen machen kann. Also wir haben es eine Zeit lang versucht, dann einfach zu sagen, nein, und dann einfach weiterzugehen. Aber da hat man dann auch irgendwie gemerkt, dass sie sich so ein bisschen überfordert und hilflos gefühlt hat, weil sie so war, okay, ich darf jetzt nicht auf diesen Hund reagieren, aber der macht ja was, was ich nicht gut finde. Und wie gehe ich denn, also so dieses, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Situation um, wenn ich das, was ich eigentlich machen möchte, nicht machen darf? Und das hat bei uns dann auch ein bisschen gedauert, bis wir dann quasi festgestellt haben, dass es am besten funktioniert, wenn wir ihr halt was anderes bieten, was sie machen kann. Und also dafür muss ich sie auch mittlerweile gar nicht mehr angucken. Das funktioniert relativ mechanisch fast schon. Ich sage immer, ich fühle sie. Das klingt vielleicht total komisch, aber ich muss sie gar nicht unbedingt immer angucken, um zu wissen, was gerade so ihre Emotionen und ihr Gedankenprozess ist.
So soll es eigentlich sein. Also es ist das Schönste, wenn es eigentlich so ist. Ne? Das ist schon eine Fähigkeit, die wir unseren Hunden gegenüber auf jeden Fall haben, würde ich behaupten. Also klingt gar nicht komisch, denke ich mal. Also für mich klingt es nicht komisch. Ich muss den Hund eigentlich auch nicht angucken. Eigentlich nicht. Das denken ja viele, glaube ich, von mir in meinem Beruf, dass ich Hunde, also ich kann Hunde sehr, sehr gut lesen, aber das heißt nicht, dass ich dir jetzt sagen kann, da hat er genau diese Mimik und Gestik, da hat er, Gestik ist auch gut, da hat er die Mimik gezeigt und da war jetzt die Rute in der Stellung. Das ist ein Gesamtbild, was ich interpretiere natürlich, aber da ist so viel Gefühl dabei und das Gefühl, das kann ich auch mit geschlossenen Augen bekommen, weil das ja auch sehr viel mit Spannung, also Anspannung und Entspannung zu tun hat und die kann man ja auch einfach fühlen, also die braucht man nicht unbedingt sehen.
Sie hat auch eine sehr individuelle Körpersprache. Sie hat ihre Ohren ganz oft nach hinten, das ist ja bei anderen Hunden oft dann auch eher so eine ängstliche bis unterwürfige Haltung und bei ihr ist das einfach die normale Ohrenhaltung. Also wenn wir draußen sind, dann macht sie das, ich weiß nicht, ob sie es macht, um auch den Geräusch Einfluss ein bisschen zu reduzieren, weil sie ihre Ohren nicht aufstellt oder so. Aber es ist halt ihre Ohrenhaltung und ich habe da ganz lange immer irgendwas reininterpretiert, bis ich irgendwann so an dem Punkt war, wo ich so dachte, eigentlich, also merke ich von ihr gar nichts, dass sie jetzt irgendwie ängstlich ist oder angespannt. Sie ist halt einfach entspannt und ihre Ohren sind dann halt in dieser Position. Das hat dann ein bisschen gedauert, so ihre individuelle Art und Weise kennenzulernen, Dinge auszudrücken. Ja.
Zum Schluss vielleicht nochmal eine Frage. Musst du auch nicht drauf antworten, wenn du nicht möchtest. Mhm. Aber gab es denn jemals den Gedanken, sie abzugeben?
Ja, definitiv. Also mittlerweile schäme ich mich auch gar nicht dafür, dass es diesen Gedanken gab. Das war, ich glaube, nach den ersten 2-3 Monaten waren wir beide an so einem Punkt, wo wir dachten, es wird nie besser, es wird nie einfacher werden. Es ist irgendwie, jeder Spaziergang ist quasi pures Training. Man muss immer komplett im Fokus sein, man muss immer komplett bei ihr sein. Und das hat so viel Energie und Ressourcen geraubt. Und irgendwann haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, vor allen Dingen, als wir dann ihre Rassen herausgefunden haben, ob wir überhaupt der richtige Haushalt für sie sind. Weil wir leben halt einfach mitten auf St. Pauli. Wir werden ihr niemals irgendwie dieses klassische Kanga-Leben bieten können. Sie wird immer irgendwie nah an anderen Menschen und an anderen Hunden sein. Und da war natürlich schon dann auch echt die Frage, schaffen wir das? Können wir ihr quasi das bestmögliche Leben bieten? Und das ist halt mein Anspruch, wenn ich mir ein Lebewesen ins Leben hole, dass dieses Lebewesen das bestmögliche Leben hat. So, da war natürlich schon auch oft die Frage, können wir ihr das bieten? Und schaffen wir das auch beide mit der Energie, das auszuhalten, dass alles gerade so anstrengend ist und dass es sich vielleicht auch einfach nie ändert oder bessert. Da war schon der Gedanke da. Da haben wir auch damals eine Nachricht an dich vorverfasst, in der wir fragen wollten, ob du sie nicht übernehmen wollen würdest, weil du in Training-Sessions immer mal gesagt hast, dass du sie so toll findest und dass sie ja eigentlich voll dein Typ wäre. Und zum Glück haben wir diese Nachricht nie abgeschickt und ihr dann quasi die Chance gegeben, sich auch zu verbessern und auch anzukommen. Und der ausschlaggebende Grund dafür war, glaube ich, auch dieses, wir haben uns schon so doll an sie gebunden gehabt, dass wir uns ein Leben gar nicht mehr ohne sie vorstellen konnten. Und auch dadurch, dass sie halt immer weitergegeben wurde, sobald dann irgendwie Probleme aufgetaucht sind, hat sie halt nie die Möglichkeit bekommen, mal zu lernen, wie man jetzt eigentlich quasi als funktionierender Hund sich benimmt. Und das war dann so der Gedanke, der uns dann davon abgehalten hat, diese Nachricht zu senden. Und mittlerweile habe ich diese Gedanken ganz selten mal. Und dann sind es aber eher so die Gedanken, wo ich denke, es wäre schön, wenn sie irgendwie ein größeres Grundstück und einen größeren Garten hätte oder so. Und das ist halt nichts, wo ich jetzt glaube, dass sie aktiv darunter leidet, dass sie es nicht hat.
Liegt auch nicht in eurem Budget, glaube ich.
Liegt auch nicht in unserem Budget. Es ist schön, wenn sie das mal hat, wenn wir zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern sind, da hat sie halt ihren Garten, da kann sie dann liegen und chillen, so, oder wenn wir in Urlaub fahren. Aber es ist halt nichts, wo ich denke, ihre Lebensqualität ist aktiv eingeschränkt davon. Sie kann immer noch ein schönes Leben mit uns führen und das ist quasi das Wichtige und Ausschlaggebende für uns und auch, dass wir mit ihr ein schönes Leben führen können. Und deshalb sind diese Gedanken mittlerweile eigentlich gar nicht mehr da. Aber ja, es ist halt anstrengend, wenn du dich auf einen anderen Hund einstellst und dann kriegst du plötzlich so eine Kanone, die Dinge tut, mit denen du nicht gerechnet hättest. Und das dauert dann, also es braucht viel Mut und Überwindung, dann auch zu sagen, ich gebe diesem Hund jetzt die Chance, dass es sich bessern kann.
Ich hätte wahrscheinlich ja gesagt, aber mir wäre es auch sicherlich nicht anders ergangen. Das wäre auch für mich sehr anstrengend gewesen. Ich mochte sie schon sehr gerne und sie hatte sehr gut auch zu meinem Rüden gepasst. Und ja, ich weiß, es wäre wahrscheinlich auch richtig dumm von mir gewesen, aber ich hätte in dem Fall wahrscheinlich auch ja gesagt. Ja,
ja, gut, dass du nie in die Lage gekommen bist.
Irgendjemand hängt dann am Ende mit. Also ich hätte sie dann nicht mehr abgegeben und dann, ja, naja. Ich habe ja schon so einen Spezialisten mal übernommen und eigentlich wollte ich das auch nicht mehr, aber ich fand sie eigentlich immer schon sehr toll. Also ich finde sie auch heute noch sehr toll. Sie ist ja keine auch, Frage.
Sie ist ja auch toll. Also ja,
auch wenn sie kein Husky ist. Also, naja, ein bisschen Laika. Ein bisschen Laika halt. Ah, ja.
Eine Prise Husky ist mit drin.
Ja, wunderbar. Ja, dann danke ich dir für die Einblicke, für deine Ehrlichkeit und für deinen Mut, auch darüber zu sprechen auf jeden Fall. Das war doch auch ein paar Sachen, die ich vielleicht noch gar nicht wusste. Ja, und freue mich, dass wir hier zusammensitzen konnten und einmal ein bisschen auch den anderen davon erzählen konnten, was wir so gemacht haben und was wir so erreicht haben oder was ihr auch erreicht habt. Ich war ja eigentlich immer nur in einer beratenden Tätigkeit. Manche Dinge habt ihr auch selber herausgefunden. Es ist ja nicht so, dass ich euch jetzt alles gesagt habe. Also zum Beispiel gerade, was du erzählt hast mit dem Alternativverhalten. Das war etwas, was ihr euch selber erarbeitet habt und dann eben mit mir besprochen habt, ob ich das für sinnvoll erhalte. Und ja, das funktioniert gut und das finde ich gut, dass ihr das macht. Und jetzt riecht es hier ganz doll nach Popcorn, weil mein Welpe sich gerade, riechst du es da hinten? Wahnsinn. So eine Popcorn-Wolke.
Aber es ist schön, wie die hier alle drei einfach.
Ja, sie sind alle harmonisch schlafen, liegen. Ja. Sie kann es ertragen. Ihr habt ganz viel geleistet, also meinen allergrößten Respekt in jeglicher Hinsicht auf jeden Fall. Ihr habt sehr viel mit ihr geleistet. Die Tierheime sind voll, also es gibt auch eigentlich gar keine Option, so einen Hund abzugeben. Davon abgesehen, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Man hat dann den Leidensdruck, man würde den Hund gerne irgendwie abgeben, aber es geht halt auch gar nicht. Es gibt dann eigentlich nicht irgendeine Person, die den Hund dann nehmen würde. Und letztendlich, es steht auch für viele Hunde dann die Euthanasie im Raum leider. Und ihr habt sie auf jeden Fall davor gerettet, bewahrt und ihr habt, sie hat ein schönes Leben bei euch. Ich finde, ihr passt gut zusammen, ihr habt sie gut im Griff. Und ich habe das auch bei euch noch nie kritisch gesehen. Es gibt natürlich Fälle, wo ich denke, oh mein Gott, was haben die sich denn geholt? Und das kriegen die nie hin. Aber das war bei euch nie so. Ne? Also alles, ich würde sagen, ihr habt alles richtig gemacht. Und auf dem weiteren Weg begleite ich euch gerne natürlich. Und ja, das war's, würde ich sagen. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da und vergesst das Teilen nicht. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und die Zunge locker.